Zuhörer, wir heißen Sie jetzt bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Marcel Malgo zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung von Hans-Jörg Fieler. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das untaugliche Opfer, darüber wird Marcel Malgo sprechen und ich möchte lesen und bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese aus Hebräer 9 die Verse 11 bis Schluss und in diesen Versen wird das ewig gültige Opfer beschrieben. Ich habe gedacht, das ist schön, die beiden Sachen zu sehen, das ewig gültige Opfer und das untaugliche Opfer. Hebräer 9, Vers 11 bis Schluss. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach: Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Nun hören wir also Hofert an der Orgel und Berzi und Levente, sie werden uns eine Sonatine spielen. Und dann hören wir die Verkündigung, der Herr möge sie tief und reich segnen beim Hören seines Wortes.
Das Thema, das untaugliche Opfer, ich lese Ihnen einige Verse aus Malachi 1. Malachi 1, Abvers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth zu euch, Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise, ihr aber sprecht, womit opfern wir dir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass es ihm gefallen werde? Oder dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Und dann noch Vers 14. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth. Und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Bis soweit das Wort Gottes aus Malachi 1. Das untaugliche Opfer. In diesen Versen, und man hätte auch die anderen noch lesen können, aber ich tue es nicht wegen der Zeit. In diesen Versen geht es um eine sehr ernste Anklage seitens des Herrn, wieder die Priester seines Volkes und gegen das ganze Volk. Denn wenn die Priester des Herrn ihrem Gott minderwertige Opfer darbrachten, dann denke ich auch deshalb, weil das Volk solche minderwertige Opfer zum Tempel brachte. Wenn wir also in diesen Versen über die Priester lesen, dann sehen wir in ihnen das ganze Volk Israel. Zunächst etwas sehr Positives. Ich meine, es ist ja eine ziemlich strenge Anklage, aber zunächst etwas sehr Positives. Es ist bezeichnet, wie Gott der Herr beginnt. Ist Ihnen das aufgefallen? Er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Also was mir hier sofort aufgefallen ist, darum sage ich es Ihnen kurz, das ist die Tatsache, dass Gott sich nicht nur darauf beruft, dass er der Herr ist. Und das wäre sehr logisch gewesen in diesen Versen. Es ging um eine Anklage. Ich, der Herr, sage euch Folgendes. Aber nein, er beruft sich nicht nur auf sein Herrsein, sondern auch auf die Tatsache, dass er der Vater des Volkes Israel ist. Das ist ein großer Lichtblick, auch für uns persönlich. Wenn Gott streng reden muss mit uns, dann immer auch als Vater. Immer auch als Vater. Und Israel hat sich ja oft darauf berufen, Herr, bist du nicht unser Vater? Zum Beispiel, ich lese Ihnen das kurz vor, Jesaja 63, 16 und 64, 7. Bist du doch unser Vater? Abraham weiß nichts von uns. Israel, das ist Jakob, kennt uns nicht. Aber du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her der Name. Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind du und du bist der Töpfer. Wir alle sind dein Händewerk. Also, das hat Israel ausgesprochen. Die hatten, wie soll ich sagen, irgendwie diese Beziehung zu ihrem Gott. Nicht nur Herr, sondern Vater. Und hier, strenge Worte, schwere Worte. Und vielleicht gerade deshalb stellt sich Gott hier nicht vor, nur als der Herr, der es straft, sondern auch als der Vater, der in seiner Liebe spricht. So, jetzt zur Anklage des Herrn. Wieder sein Volk. In kurzen Worten könnte man sie so umschreiben. Gott wirft ihnen vor, dass sie ihm untaugliche Opfer bringen, indem sie minderwertige und gestohlene Tiere opfern, obgleich sie selbst starke und gesunde Tiere besaßen. Das ist in kurzen Worten die Anklage. Ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Der gläubige Christ von heute ist in der Lage, diese Sünde auch zu begehen, indem er dem Herrn nicht das Beste seines Lebens gibt, sondern eine abgeschwächte Nachfolge praktiziert. Damit gibt er dem Herrn ein untaugliches Opfer. Ich weiß nicht, ob Sie Oswald Chambers kennen, ein gesegneter Mann Gottes, der schon längst beim Herrn ist. Der hat ein ganzes Andachtsbuch nur über dieses Thema geschrieben. Oder man hat es herausgegeben von seinen Predigten unter dem Titel »Mein Äußerstes für sein Höchstes«. In der ersten Andacht dieses Buches, also am 1. Januar, heißt es unter anderem, da schreibt er, wir werden alle zu Schanden werden, wenn wir uns Jesus in der besonderen Sache, die er von uns verlangt, nicht ausliefern. Paulus sagt, ich habe den Entschluss gefasst, mein Äußerstes für sein Höchstes zu geben. Also ein Ganzopfer. Dies zu erreichen ist eine Angelegenheit des Willens, nicht der Vernunft. Es handelt sich dabei um die Hingabe des Willens, um eine unbedingte und unwiderrufliche Übergabe in diese besondere Sache. Es ist die übertriebene Rücksichtnahme auf uns selbst, die uns abhält, diesen Entschluss zu fassen. Bleibe bei der Sache. Schließe jede andere Überlegenheit aus. Bleibe mit dieser einen Sache vor Gott, nämlich mein Äußerstes für sein Höchstes. Das bedeutet, ich bin entschlossen, ihm ganz zu gehören, ihm allein. Ganz Opfer, ganz Opfer. Und das haben die Israeliten nicht getan. Sie wollten nicht ganz ihrem Gott gehören. Und zwangsläufig hatte das die Folge, dass sie Menschen, Fürsten, Könige höher einstuften als Gott, dass sie ihn anders einstuften als Gott, anders behandelten. Und dieses charakterlose Benehmen kränkte Gott sehr. Ich denke, wir dürfen das so sagen. Denn er sagt, ich lese noch einmal Malachi 1, Vers 8, da redet er über die minderwertigen Opfer, die sie ihm bringen wollten. Bringt es doch einem Fürsten, eurem König. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Eine traurige Wahrheit. Die damaligen Priester Israels und das Volk stellten die Fürsten und Oberen über den Herrn, ihren Gott. Ich habe schon gesagt, auch der gläubige Christ von heute ist in der Lage, diese Sünde zu begehen, indem er dem Herrn nicht sein Bestes gibt, sondern eine abgeschwächte Nachfolge praktiziert. Und indem er dem Herrn nicht sein Bestes gibt, geht dieses Beste irgendwo anders hin. Zum Beispiel werden eben Menschen oder irgendwelche andere Dinge höher eingestuft als Gott. Auf diesem Wege wird dann die Nachfolge geschwächt. Und das meiste, was wir dann für den Herrn tun, ist ein untaugliches Opfer. Vielleicht, und ich gehe jetzt darauf ein, ja, vielleicht stehen wir einer solchen Sünde viel näher, als wir denken. Es gibt nämlich Umstände im Leben von Kindern Gottes, wo sich dieses Vergehen fast unmerklich einschleichen kann. Und ich sage Ihnen jetzt schon, ich denke jetzt nicht an bekannte Dinge, zum Beispiel unsere Zeit, darüber haben wir oft gepredigt. Die Zeit, gib die beste Zeit dem Herrn, darüber rede ich nicht. Auch nicht über unser Geld. Wie viel Zehnten gibst du? Oder andere Dinge, oder persönliche Gaben, ich meine, natürliche Gaben, die wir haben, was machen wir damit? Geben wir sie dem Herrn? Das sind alles Dinge, die wir dem Herrn vorenthalten können, indem wir sie einfach für irgendwelche menschliche Zwecke oder andere Ziele einsetzen. Darüber möchte ich heute nicht reden. Es geht mir um zwei Dinge, die wir vielleicht minder beachten, aber wo wir sehr in der Gefahr stehen, Gott, den Herrn, zu degradieren. Und jetzt will ich zum ersten Punkt kommen. Ich stelle Ihnen eine Frage, oder ich stelle sie uns allen, ich stelle sie mir auch. Gab es Situationen in Ihrem Leben, wo Sie sagen mussten, wenn das der Bruder so und so oder die Schwester so und so sehen würde, das, was jetzt in meinem Leben ist, dann gäbe es einen regelrechten Aufstand. Ich rede jetzt nicht über Dinge, die in sich selbst nicht sündig sind, aber die vielleicht ein anderer einfach anders sieht. Das gibt es ja viel. Da muss man unterscheiden. Der eine trinkt Wein, er nimmt es als eine Gabe an, der andere sagt nein. Und so redet Paulus auch über andere Dinge. Der eine hält Tage besonders, der andere nicht. Und so weiter. Darüber will ich jetzt heute nicht reden. Darüber geht es nicht. Das sind Meinungen, die einer hat. Es geht mir um Folgendes. Es geht mir über dunkle Dinge in unserem Leben, die sich vielleicht irgendwann eingeschlichen haben und über die wir uns furchtbar schämen würden, kämen sie an die Öffentlichkeit. Und dann kommt der Gedanke, Mensch, wenn das nur nicht der erfährt, wenn das nur nicht mein Freund sieht oder meine Frau oder mein Mann, wenn das nur verborgen bleibt. Ich denke, jeder Christ ist schon einmal in diese Situation gekommen. Nun, es ist gut, dass wir uns schämen. Diese Dinge, kämen sie an die Öffentlichkeit. Aber wissen Sie, was die große Frage ist? Schämen wir uns in der gleichen Weise vor Gott, der diesen dunklen Fleck in unserem Leben, in seinem vollen Ausmaß schon längst gesehen hat, schon längst verkraften musste, von Anfang an beobachten musste? Ich denke, und ich möchte das jetzt nicht pauschal behaupten, dass mich niemand falsch versteht, aber ich denke, dass wir an dieser Tatsache manchmal achtlos vorbeigehen. Es hat mal eine Frau mir Folgendes gesagt. Ja, ich weiß, ich habe viele Fehler in meinem Leben. Aber Gott muss mich einfach so nehmen, ich bin nun einmal so. So einfach hat sie es gesagt. Glauben Sie mir, dieselbe Frau hatte sich gehütet, dass andere Menschen von den Schlimmsten ihrer Fehler Notiz nehmen konnten. Dafür hat sie gesorgt. Aber Gott, ach, der soll das einfach akzeptieren. Warum nicht? Sie müssen sich die Frage stellen, darum geht es mir heute. Stehe ich vor Gott genauso wie Menschen? Das heißt, wenn da etwas ist in meinem Leben, irgendetwas Dunkles, es ist nicht bereinigt. Und ich würde mich furchtbar schämen, wenn Menschen das sehen würden. Schäme ich mich in dieser Weise vor Gott? Es klingt vielleicht negativ, aber manche von uns schämen sich nicht vor Gott in der gleichen Weise als vor Menschen, wenn die Sache offenbar würde. Damit sind wir nicht besser dran als die Israeliten damals zur Zeit Malachis. Sie brachten Gott so minderwertige und so untaugliche Opfer, wie sie diese nie einem ihrer Fürsten geben würden. Sie behandelten Gott anders, sie degradierten ihn. Und deshalb hat Gott ihnen gesagt, und ich lese Ihnen das noch einmal vor, Malachi 1, Vers 8, bring es doch deinem Fürsten, dieses Opfer. Versuch das einmal. Geh zum König, biete ihm das an, das, was du mir anbietest. Meinst du, er würde das akzeptieren, er würde dich annehmen? Und das ist der Ruf heute an uns Christen, Gläubige. Versuch einmal, vor deiner Frau zu bestehen, vor deinem Mann oder deinen Kindern oder Freunden, mit dem, was ich schon geraume Zeit ansehen muss in deinem Leben. Wir müssen uns heute einfach einmal diese Sache sagen lassen und uns da prüfen. Die Nachfolge, die Hingabe, ist immer dann absolut untauglich und minderwertig, wenn wir vom Herrn, unserem Gott, nicht das gleiche Schamgefühl über Sünde empfinden wie vom Menschen, wenn wir ihn nicht selbst, das heißt, auf die gleiche Art behandeln wie Menschen. Spendenskandale, man hört es im Radio, man sieht es im Fernsehen, man liest es in der Zeitung. Es kommen täglich neue Skandale und Skandälchen hinzu. Immer wird wieder etwas aufgedeckt. Öffentliche Entschuldigungen. Der eine hat sich entschuldigt wegen einer Lüge, die ist ins Licht gekommen. Der andere hat sich entschuldigt, weil er plötzlich doch mehr weiß, als er anfänglich zugegeben hat. Ein dritter entschuldigt sich, weil nun doch herausgekommen ist, dass er einer der Hauptschuldigen ist. Was mir aufgefallen ist, diese Männer, wenn es mal da ist, herausgekommen ist, entschuldigen sich öffentlich vor laufenden Kameras, Mikrofonen, Hunderte von Journalisten und Reportern. Und man sieht ihnen an, wie peinlich es ihnen ist. Sie schämen sich. Und nun sagen wir natürlich, das ist eine gute Sache. Sich entschuldigen, die Sache in Ordnung machen. Sehen Sie, ich habe mir gedacht, auch Christen können das so gut. Und ich will das erklären, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Auch Christen verstehen es, sich bei Menschen zu entschuldigen. Wann? Dann, wenn eine Sache ans Licht gekommen ist. Wenn irgendwas offenbar geworden ist, dann entschuldigt man sich, man bekennt, man bereut. Diese Politiker haben sich nicht vorher entschuldigt, erst als sie keinen Ausweg mehr sahen, als da kein Weg mehr war. Sie mussten sich entschuldigen. Das ist leider auch manchmal so in unserem christlichen Leben. Vielleicht erinnern Sie sich ein Beispiel, ja? In den 80er Jahren an den amerikanischen Fernsehprediger Jim Baker. Schon ziemlich viele Jahre her, aber es ist mir noch ganz geläufig, der wurde angeklagt wegen Ehebruch und vielen großen Betrügereien. Dieser Mann hat dann öffentlich unter Tränen sich entschuldigt, auch im Fernsehen, hat seine dunklen Machenschaften öffentlich zugegeben, hat Buße getan. Aber die große Frage lautet, und darum geht es mir, wie stand diesem Mann damals vor seinem Gott? Ich kann darauf keine Antwort geben. Wir möchten das auch nicht richten. Wie stand er vor seinem Gott? Sehen Sie, ich will gerne glauben, dass dieser Mann von ganzem Herzen Buße tat, nachdem was alles aufgeflogen ist. Aber immer, wenn ich so etwas höre oder lese, frage ich mich, hat der Betreffende sich auch beim Herrn mit Tränen in Sack und Asche entschuldigt? Hat er bei ihm auf den Knien um Vergebung gebeten? Das ist eine ganz simple Sache, die wir heute besprechen. David ist hier ein großes Vorbild. Sie wissen von der Sünde Davids. Uria, Bathseba. Dann tut er Buße und dann sagt er Folgendes, unter anderem, ich lese nur einen Vers, Psalm 150, Vers 6. Herr, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf das du Recht behältst in allen deinen Worten und rein dastehst, Herr. Das ist Psalm 51, Vers 6. Man könnte meinen, er versucht jetzt die Verantwortung gegenüber der Familie des Uria abzulegen. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er hat Prioritäten gesetzt. Darum geht es mir. Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Herr, ich habe übel getan vor dir. Herr, in erster Linie habe ich dich betrübt. Ich habe wieder einen heiligen Gott gesündigt. Sei mir gnädig, vergib mir. Natürlich geschieht auch oft das Gegenteil. Ich will es ganz kurz erwähnen. Das sind Menschen, die Gott in einem kurzen Gebet um Vergebung bitten. Sie lassen sich Vergebung schenken, zwischen Anführungszeichen, aber sie sind nicht gleichzeitig gewillt, ihre Sünden bei Menschen zu bekennen, die sie geschädigt haben. Das gibt es ja auch. Schnell um Vergebung beten und dann ist die Sache erledigt. Aber sehen Sie, das ist etwas, worüber vielleicht mehr gepredigt wird, gesprochen wird, geschrieben wird. Ich habe schon oft gelesen in Büchern, seelsorgerlichen Büchern, wenn du nach einem Gebet um Vergebung keine Ruhe empfangen hast, dann gehe zu einem Menschen, bekenne dort deine Sünden. Oder wenn du einen Menschen geschädigt hast, dann gehe zu ihm, sprich mit ihm darüber, dass du zur Ruhe kommst. Und das ist eine gute Sache, das ist wichtig. Heute möchte ich das Umgekehrte betonen, meine Brüder und Schwestern. Manche Christen sind bereit, anderen Menschen um Vergebung zu beten. Warum? Weil erstens die Sünde offenbar geworden ist und zweitens sie ein schlechtes Gewissen haben. Da muss man ja etwas tun. Man muss etwas tun, um wieder ein weißes Hemd zu bekommen. Da geht man hin, man entschuldigt sich und das Gewissen ist entlastet. Dass man sich in erster Linie bei Gott entschuldigen sollte, das geht manchmal unter. Ich sage manchmal, wir wollen nicht pauschal hier etwas sagen. Viele gehen zuerst zu Gott, so wie David, aber manche nicht. Man ist bemüht, unter den Christen, um irgendeine Sache möglichst schnell wieder gut zu machen, Sand darüber zu streuen. Und das Wichtigste versäumt man, sich bei Gott zu entschuldigen. Und das kommt daher, weil wir uns vor Menschen in dem Moment, wo sie die Sache erfahren, mehr schämen als vor Gott. Und das ist an und für sich völlig widersinnig. Wir sollten anfangen zu begreifen, vielleicht heute, was es für Gott bedeutet, dass er all das Dunkle in unserem Leben, wenn etwas da ist, von Anfang bis Schluss mit ansehen muss. Und dann werden wir erschrecken. Und möge dieser Schreck heilsam sein. Bring das untaugliche Opfer einem deiner Fürsten, sagte Gott damals zu Israel. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? Malachi 1, Vers 8. Mit anderen Worten, du würdest dich zu Tode schämen, wenn du das, was du jetzt mir anbietest, einem deiner Fürsten anbieten würdest, deinem König. Du würdest vor Scham in den Boden versinken, aber mir bringst du es. Und das ist die Anklage, die Gott auch uns bringt, vielleicht heute. Vielleicht nur wenigen, vielleicht einigen. Wir stehen vor ihm mit manchen Dingen, mit denen wir nicht bestehen könnten vor Menschen und leben so. Manch einer würde vielleicht vor Scham in den Boden versinken, wenn bestimmte Dinge plötzlich ans Licht kämen. Aber dass Gott, der Herr, dies alles von Anfang an mit ansehen muss, geht oft unter. Was ist echte Buße? Wir haben es schon gesehen bei David. Ich möchte Sie jetzt erinnern an den verlorenen Sohn. Lesen Sie einmal mit mir Lukas 15, Vers 21. Er kommt zurück, er fällt dem Vater in die Arme und dann sagt er Folgendes. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Sehen Sie hier die Reihenfolge, Priorität, Buße. Was ist das Erste? Vater, ich habe gesündigt, erstens gegen den Himmel, vor Gott. Und dann vor dir. Das ist mir wieder ganz neu aufgefallen. Ganz identisch mit der Buße eines David. Ich möchte es so sagen, meine Brüder und Schwestern. Wenn wir uns wegen unserer Sünden vor dem Herrn nicht in der gleichen Weise schämen wie vor Menschen, wenn sie ans Licht kämen, dann stellen wir die Menschen über ihn. Wir behandeln Menschen anders als ihn. Damit ist unsere ganze weitere Hingabe nichts anderes als ein untaugliches Opfer. Der Herr sagte damals durch Malachi, das ist ein untaugliches Opfer, was ihr mir bringt. Ihr stellt Menschen höher als mich. Was ihr mir anbietet, würdet ihr ihnen nie anbieten. Ein untaugliches Opfer. Und das ist im Leben eines Christen, der einfach so lebt, vor Gott steht, vielleicht betet, vielleicht mitsingt, das Abendmahl nimmt, die Predigt hört und doch bestimmte Dinge in seinem Leben duldet, für die er sich extrem schämen würde, käme sie ans Licht. Aber Gott hat sie gesehen, von Anfang an. Und Gott sagt, wenn das der oder der sehen würde, deine Frau, dein Mann, was du treibst, würdest du dich schämen. Extrem. Und ich muss das alles ansehen. Eines Tages kam das Volk Israel zu Samuel. Samuel, der Richter, von ihm steht geschrieben, kein Wort fiel von ihm auf die Erde. Und es steht von ihm geschrieben, er hatte Israel sein Leben lang gerichtet. Und nun kommt plötzlich das Volk Israel. Und da heißt es in 1. Samuel 8, Vers 5, dass sie zu ihm kommen und sagen, gib uns einen König, der uns richte. Gib uns einen König, der uns richte. Und dann 1. Samuel 8, Vers 6, da reagiert Samuel etwas gekränkt. Dann heißt es, 1. Samuel 8, Vers 6, das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Warum missfiel ihm das? Sehen Sie, indem die Israeliten sagten, gib uns einen König, der uns richte, stellten sie ihn, Samuel, auf die Seite, der sein ganzes Leben Israel gerichtet hatte, der als Richter Israel wie ein König behandelt hatte, der Israel geleitet hatte, geführt hatte. Zwar hatte Samuel damals auch seine Söhne zu Richter bestellt, können Sie nachlesen. Trotzdem war der Wunsch nach einem König rein menschlich gesehen eine Absage an ihn. Hören Sie die Worte, gib uns einen König, der uns richte. Mit anderen Worten, Samuel, wir haben jetzt genug von dir. Kein Wunder, dass er irgendwie ein bisschen gekränkt war. Aber nur menschlich gesehen können wir sagen, dass es ihn traf. Denn da war ein anderer, der höhere Ansprüche hatte als Samuel. Und das war Gott, der Herr selbst. Und Gott kommt zu Samuel, 1. Samuel 8, Vers 7, und sagt ihm, Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Hier ist ein deutliches Beispiel. Es ist immer Gott, der Herr selbst, der durch die Sünde angetastet wird. Und dies sogar dann, wenn auch Menschen durch diese Sünde zu Schaden gekommen sind. Es ist gut, wenn sie zu Menschen gehen und die Sache in Ordnung bringen. Ich meine, wenn Menschen zu Schaden gekommen sind in irgendeiner Sache, da muss man das in Ordnung machen. Ich kann nicht jemandem 100 Mark stehlen und dann den Herrn bitten, vergib mir und dann ist die Sache gelaufen. Ich muss diese 100 Mark zurückbringen. Ich muss das in Ordnung bringen. Aber das ist nicht das Primäre. Das denken wir, weil das Gewissen uns so belastet. Weil wir wissen, Mensch, jetzt weiß er es. Er weiß, dass ich das getan habe. Ich muss sofort die Sache in Ordnung bringen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss schauen, dass das wieder alles in Ordnung kommt. Dass man nicht mehr darüber redet. Und deshalb geht man gern und schnell zu Menschen und entschuldigt sich. Und tut Buße und bereut. Und man vergisst, dass Gott, der Herr, diese Sünde vom Beginn an, als sie in unser Leben kam, gesehen hat. Und man läuft damit herum. Und Gott muss das mit ansehen. Und stellen Sie sich vor, in dieser Zeit lebt man als Christ. Man singt, man betet und so weiter. Und immer ist diese Sache da. Und Gott sieht das. Und dann höre ich eben ihm diese Worte sagen. Geh einmal zu deinem König. Also mit anderen Worten, erzähl das mal deiner Frau, deinem Mann, deinen Freunden. Was da in deinem Leben ist, was ich die ganze Zeit ansehen muss, erzähl ihnen das mal. Und achte darauf, wie sie reagieren werden. Untaugliches Opfer, so ein Leben. Und ich denke, wir müssen uns alle hier vielleicht beugen und dem Herrn Recht geben. Vielleicht nicht alle, aber vielleicht einige. Es ist immer der Herr zuerst, vor dem man sich schämen muss wegen einer Sünde und dann der Mensch. Und dies, auch wenn ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Immer erst Buße tun vor dem Herrn. Ich lese noch einmal Malachi 1, Vers 8, wo der Herr so missbilligend sagen musste, wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehe? Spricht der Herr Zebaoth. Ich bleibe mal ganz wörtlich bei diesen Worten hier am Schluss. Fürst, König. Waren Sie schon einmal bei einem Fürsten, einem König oder waren Sie schon einmal bei einer hochgestellten Person auf Besuch? Hatten Sie schon einmal die Ehre, so einer Person die Hand zu schütteln? Manche von uns schon. Ich kann mich erinnern, als wir in Holland wohnten, da wurde eines Tages bekannt, dass die Königin durchs Dorf fahren würde. Also das Dorf hat nur eine Hauptstraße und es ist ein kleines Dorf. Man kann den Atem einhalten, wenn man reinfährt, bis man wieder draußen ist. So klein ist das Dorf. Also es wurde bekannt, die Königin fährt durch dieses Dorf. Das ist ein Riesenerlebnis. Es wurde gesagt, sie wird nicht anhalten, sondern sie wird nur hindurchfahren. Aber ich sage Ihnen, dieses nur hindurchfahren, der Königin war für das Dorf genug, um ziemliche Vorbereitungen zu treffen. Da wurden zum Beispiel Fahnen aufgehängt. Menschen stellten sich links und rechts an der Hauptstraße auf, durch die das gekrönte Haupt fahren würde. Schulkinder, ich habe es gesehen, wurden aus den Klassen geholt. Die mussten sich mit ihren Lehrern, mit Fähnchen in den Händen, am Straßenrand aufstellen, um die Königin gebührend zu empfangen. Bedenken Sie, die fuhr nur hindurch. Ja? Fuhr nur hindurch. Man wusste nicht, welche Zeit sie kommen würde. Und das bedeutete, dass viele Kinder und viele Menschen eine ziemliche Zeit einfach standen und warteten mit Fähnchen in den Händen. Ich stand auch, aber ohne Fähnchen, ja. Und da kam sie, man hat das gesehen, ja, von Weitem kam sie in einem schönen, großen, blauen Auto. Ich weiß noch genau, was das für ein Auto war. Und das Auto fuhr etwas langsamer und sie fuhr hindurch. Alle Kinder winkten, die Menschen winkten, die Königin winkte, ich winkte auch und da war es vorbei. In einigen Sekunden war es vorbei. Jetzt stellen Sie sich vor, diesen Aufwand. Alle Kinder aus den Klassen, die Menschen kommen hinzu, die stellen sich an den Rand der Straße auf, um die Königin zu empfangen. Die holländische Königin ist dafür bekannt, dass sie immer wieder neue, besondere Hüte trägt. Und ich sage Ihnen, ich habe lediglich den Rand ihres Hutes gesehen und sonst nichts. Ich habe mich dahingestellt. Hinterher fragt man sich, warum das alles? Warum dieser Aufwand für ein paar Sekunden? Obwohl man nicht sicher weiß, ob man etwas Vernünftiges sehen wird. Und die Antwort ist einfach. Und das ist das Bild, was ich Ihnen geben möchte. Es handelt sich nicht um irgendjemand. Es handelt sich um die Königin, das gekrönte Haupt der Niederlande. Und das hat sozusagen das ganze Dorf an den Rand der Straße gebracht. Für einige Sekunden. Und ich versichere Ihnen, auch wenn ich nur Ihren Hut gesehen habe, aber es hat mich irgendwie berührt, dass die Königin etwa 2 Meter von mir entfernt vorübergefahren ist. Das finden Sie vielleicht kindisch, aber es war so. Das ist jetzt das Beispiel, ja? Jetzt halten Sie das fest. Vor 2000 Jahren erschallte in Jericho der Ruf, Jesus von Nazareth geht vorbei. Können Sie nachlesen? Lukas 18, Vers 37. Jesus von Nazareth geht vorbei. Was fand er vor damals, Jesus von Nazareth? Eine große, wartende Menge, die die Straße säumte. Können Sie alles nachlesen? Jesus geht vorbei. Und heute geht Jesus von Nazareth wieder vorbei. Jetzt, in diesem Moment, in diesem Saal, an Ihrem Platz. Und jetzt ist die Frage, was findet er vor? Und das will ich ganz konkret werden. Wie haben Sie sich heute Morgen vorbereitet, um in dieser Stunde dem König aller Könige zu begegnen? Sehen Sie deshalb das Bild? Das war unsere Königin. Und wir hatten die Geduld, um zu warten und nur ganz wenig von ihr zu sehen. Aber es hat uns befriedigt. Wir haben etwas von der Königin gesehen. Ich frage Sie, wie sind Sie heute in dieses Gotteshaus gekommen, hier? Sind Sie gekommen, weil es Sie durchdrungen hat, dass Sie Jesus, den König aller Könige, in seinem Wort begegnen werden heute? Jesus von Nazareth geht vorbei. An Ihrem Platz, Ihrem Herz. Oder sind Sie heute einfach hier, weil Sonntag ist und weil man sonntags in die Zionshalle geht? Das ist die Frage. Wie haben Sie sich vorbereitet? Ganz konkret, mit welchen Gedanken sind Sie gekommen? Welche Erwartungen haben Sie? Welche Motive haben Sie bewogen, hier zu sitzen mit vielen anderen Geschwistern? Weltliche Fürsten, Herrscher, Könige, große Persönlichkeiten werden immer mit allen Ehren empfangen. Die Frage ist, wie empfangen wir Christen Jesus, den König aller Könige? Und hier muss man doch vielleicht sagen, zu unserer Schande, dass wir Jesus, den Christus, den Gesalbten, dass wir mit ihm öfters anders umgehen, als wenn wir es mit einer gekrönten Persönlichkeit tun würden. Und ich denke, hier ist die Aussage des Herrn hochaktuell, Malachi 1, Vers 8. Bring es, das untaugliche Opfer, einem deiner Fürsten. Meinst du, dass es ihm gefallen werde? Mit anderen Worten, versuch doch einmal so, einem der Großen dieser Erde zu begegnen, wie du mir begegnest. Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Wir leben in einer Zeit, da sagt man, es ist Gnadenzeit. Jesus ist immer da und wir dürfen ihn anrufen, wann immer wir möchten. Das ist auch so, ich komme darauf zurück. Aber wir vergessen, wer es ist. Wir sind heute hier, unser Herz für sein Wort zu öffnen, ich hoffe es, für seine Gegenwart zu öffnen. Vielleicht muss bei manchen von uns das Urteil gesprochen werden, ein untaugliches Opfer. Warum? Weil wir uns in keiner Weise innerlich für diese Audienz vorbereitet haben. Das ist meine Frage an uns alle, an mich, an Sie. Wie sind wir hier gekommen? Wie haben wir uns vorbereitet? Deshalb dieses Beispiel der holländischen Königin. Was hat man alles getan, um nur einen Blick von ihr zu erhaschen? Wenn nötig, nur von ihrem Hut. Aber wenigstens haben wir was gesehen. Wie sind wir heute hier gekommen? Mit welchen Gedanken, Erwartungen? Was lebt im Herzen? Haben Sie sich vorgenommen, ich werde eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, dem König aller Könige? Sind Sie so gekommen? Ich frage Sie einmal etwas. Wie hätten Sie sich heute Morgen vorbereitet und zurechtgemacht, wenn Sie jetzt nicht hier säßen, sondern zusammen an einem Tisch mit dem Bundespräsidenten der Schweiz? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen jetzt mit ihm allein an einem Tisch. Was hätten Sie heute Morgen getan? Vergeben Sie mir, aber Sie hätten vielleicht einen anderen Anzug angezogen. Sie hätten gesagt, also mit dem Schluderanzug kann ich nicht vor dem Mann erscheinen. Sie hätten vielleicht sich ganz bewusst damit beschäftigt, was rede ich mit ihm? Wie verhalte ich mich ihm gegenüber? Ich kann mich sehr gut erinnern vor Jahren, dass mein Vater mit einigen anderen Personen den damaligen Premierminister von Israel, Menachem Begin, in seinem Büro in der Knesset besuchen durften. Ich war auch einer der Auserwählten. Ich habe heute noch ein Foto. Da legt der Menachem Begin seinen Arm um mich und wir sitzen zusammen auf dem Divan. Gut, der Fototermin als solcher war relativ kurz. Aber ich sage Ihnen, die Vorbereitungen waren sehr intensiv. Da wurden Fragen aufgeschrieben. Was wollen wir dem Mann sagen? Was wollen wir mit ihm besprechen? Was wollen wir ihm fragen? Was wollen wir ihm mitteilen? Fotoapparate wurden kontrolliert. Das hatte mein Bruder Peter unter sich. Die Hasselblatt, ob alles klappt, ob genug Filme da sind. Und jeder prüfte nochmal sein eigenes Outfit, ob es der großen Stunde entsprechen würde. Wirklich, wir haben uns vorbereitet. Und dann kam er und wir durften mit ihm jene unvergesslichen Augenblicke erleben. Ich stelle uns noch einmal die Frage, wie haben wir uns auf heute vorbereitet, heute diesen Gottesdienst? Ich habe mit Hans-Jürg wieder vorhin gesprochen. Du, wie geht's dir, wenn du Einleitung machen musst? Ja, ich muss früh aufstehen. Ich muss mich damit beschäftigen. Und ich sage, es geht mir auch so, wenn ich predigen muss. Ich muss sehr früh aus dem Bett. Ich muss mich damit beschäftigen. Gut, weil wir heute das Amt haben. Aber auch wenn Sie kein Amt haben, wenn Sie einfach kommen dürfen, hören dürfen, gilt vielleicht mehr denn je die Frage, wie haben Sie sich vorbereitet? Was hat sich heute Morgen in Ihrem Leben abgespielt? Bring es doch einem Fürsten, sagt Gott der Herr. Meinst du, dass es ihm gefallen werde oder dass er dich gnädig ansehen werde? Übertragen auf unsere Zeit bedeutet das. Stellen Sie sich vor, Sie wären in diesem Moment nicht hier, sondern bei dem bereits erwähnten Bundespräsidenten. Hätten Sie sich dann in diesem Fall heute Morgen nicht vielleicht anders vorbereitet, anders verhalten, anders gesprochen, anders gedacht, anders gehandelt? Verstehen Sie, worum es mir geht? Wir behandeln Menschen anders als Gott. Wir sind die Menschen hier, die angesprochen werden, Malachi 1. Geh zu deinem Fürsten, versuch das mit ihm zu machen, was du mit ihm hier tust. Und dann nimm zur Kenntnis, wie er reagiert. Sprüche 23 habe ich ein ganz wunderbares, klares Wort gefunden. Sprüche 23, 1 und 2. Wenn du zu Tische sitzt mit einem Herrscher, so bedenke, wen du vor dir hast. Setze ein Messer an deine Kehle, wenn du allzu gierig bist. Haben Sie das schon einmal gelesen? Das finde ich eine ganz plastische Aussage. Wenn du zu Tische sitzt mit einem Herrscher, bedenke, wen du vor dir hast. Setze ein Messer an deine Kehle, wenn du allzu gierig bist. Stellen Sie sich vor, der König aller Könige sitzt tagtäglich an Ihrem Tisch. Sie stehen vor ihm, sie leben vor ihm. Er sieht alle Ihre Wege, er sieht alle Ihre Gedanken, er sieht bis tief ins Herz hinein. Und wir müssen realisieren, und ich rede jetzt wieder über den Gottesdienst, dass wir in einem Gottesdienst mit dem König aller Könige Gemeinschaft haben. Und dieses sich realisieren beginnt nicht erst dann, wenn man schon da ist, sondern vorher zu Hause. Natürlich, ich möchte das betonen. Es ist so, dass wir mit unserem Gott zu aller Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation, in und durch Jesus Christus Gemeinschaft haben dürfen. Das ist so. Wir sind hier nicht an Zwängen unterworfen, wie zum Beispiel im Alten Bund das zum Teil gewesen ist. Aber bedenken Sie jetzt Folgendes. Ich rede über Gottesdienst, ja? Versammlung des Herrn. Bedenken Sie, dass für eine Gemeinschaft ab zwei Menschen die besondere Verheißung gilt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Herr bei einem Einzelnen weniger gegenwärtig ist als bei zwei oder drei. Aber der Herr will sagen mit diesem Wort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich das Bindeglied einer solchen Gemeinschaft. Und bei einer solchen Gemeinschaft, Gottesdienst, muss jedes Glied, damit der Segen überfließen kann, sich vorbereiten, zurüsten, um dem König zu begegnen. Deshalb sagen wir bei jedem Abendmahl, lesen wir dieses Wort, ein Mensch prüfe sich selbst vor dem Abendmahl und dann nehme er von diesem Brot und esse und trinke von diesem Kelch. Ich bitte Sie, nehmen Sie Folgendes in Ihr Herz auf. Wenn wir für eine Audienz beim allerhöchsten Gott nicht mehr Zeit investieren für die Vorbereitung, Zubereitung, als wir es tun würden für irgendeinen weltlichen, hochgestellten Mann oder Frau, dann ist unser Opfer untauglich. Aber wenn wir tatsächlich, um es mit den Worten von Oswald Chambers zu sagen, unser Äußerstes für sein Höchstes geben, dann wird Gott geehrt. Ich möchte noch kurz die Frage beantworten, was bedeutet es nun, sich für einen Besuch im Hause Gottes vorzubereiten? Das habe ich jetzt einige Male gesagt. Ich habe hier einige Psalmworte gefunden, die über das Gehen zum Hause Gottes reden. Ich sage Ihnen, die Psalmisten, die diese Psalmen geschrieben haben, die hatten ganz bestimmte Regeln. Ich lese Ihnen drei Psalmworte, Sie müssen es nicht aufschlagen, es geht zu lange. Es handelt sich um Psalm 95, Vers 2, Psalm 96, Vers 8, Psalm 100, Vers 4. Das Gehen zum Hause Gottes. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Ich habe gezählt, in diesen drei Psalmworten finden wir dreimal das Wort Danken, zweimal das Wort Loben, einmal den Ausdruck mit Psalmen, einmal das Wort Jauchzen, einmal das Wort Ehre, einmal das Wort Geschenk. All das, sagen die Psalmisten, gehört zur Vorbereitung, wenn du ins Haus Gottes gehst. Und das könnte folgendermaßen aussehen für uns. Das Fundament jeder Waren in der Vorbereitung, bevor ich ins Haus Gottes gehe, ist Danken. Herr, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, heute in den Gottesdienst zu gehen, was viele nicht können. Der Schlüssel zu einem großen Segen im Gottesdienst ist Loben. Herr, ich lobe dich, dass ich in den Gottesdienst gehen darf. Ich bringe dir Lob für dieses Geschenk. Den Boden des Herzens bereitet man für den Gottesdienst vor, indem man irgendein Psalmwort oder ein Wort Gottes bewegt. Herr, dein Wort soll jetzt schon mein Herz bewegen, damit es völlig zubereitet ist, um noch mehr von deinem Reden zu hören. Unser Gemüt wird so auf den Gottesdienst eingestellt, indem man der Freude freien Lauf lässt. Herr, mein ganzer innerer Mensch jauchzt, ob der Tatsache, dass ich dir heute in deinem Hause begegnen darf. Die richtigen Prioritäten für einen Gottesdienst setzt man, indem man schon im Voraus dem Herrn alle Ehre gibt. Herr, es ist deine Versammlung, die wir jetzt beginnen. Deshalb gebührt dir allein die Ehre. Und zum Schluss, Gott, dem Herrn, erweist man dadurch Freude, indem man ihm beim Eintritt in das Gotteshaus ein Geschenk macht. Sich selbst. Herr, bevor ich mich in deinem Haus niedersetze, weihe ich mich dir aufs Neue. Du sollst mich besitzen. Ich gehöre dir. Sehen Sie, das sind so wunderbare Dinge, die einfach aus drei Psalmen herausgepflückt sind. Alle drei Psalmen sprechen über das Gehen zum Hause Gottes. Es gäbe mehr. Es sind Vorbereitungen. Sich zubereiten lassen auf die Begegnung mit dem Allerhöchsten. Ich möchte diese Predigt schließen, indem ich noch einmal Malachi 1, Vers 14 lese. Diesen Vers habe ich am Anfang gelesen. Ein ziemlich hartes Wort. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebot, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Das klingt sehr hart, verflucht. Ich erinnere Sie an Paulus, 1. Korinther 16, 22, Neues Testament. Die gleiche Härte, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Würden wir heute nicht sagen, hat Paulus gesagt in seiner apostolischen Vollmacht. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Im Kontext unserer Botschaft bedeutet das Folgendes: Wer nicht sein Äußerstes, das heißt, wer nicht alles, was er hat, Jesus gibt für sein Höchstes, wer sich nicht gebührend vorbereitet, wenn er zur Audienz des Allerhöchsten geladen wird, wer sich nicht vergegenwärtigt, dass er tagtäglich, stündlich vor dem Allerhöchsten steht, wer sich nicht in der gleichen Weise seiner Sünden schämt vor Gott, wie er sich vor Menschen schämen würde, dessen Opfer ist untauglich, er liebt Jesus nicht. Es liegt ein Fluch darauf. Das ist ein sehr ernstes Wort. Ich habe es mir auch gesagt, lasst es uns einfach zu Herzen nehmen. Mein Äußerstes für sein Höchstes, das untaugliche Opfer. Ich hoffe, wir haben verstanden, was es ist. Und ich hoffe, dass wir bereit sind, heute dem ein Ende zu machen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Das untaugliche Opfer. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eine unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!